Kennt ihr den Unterschied zwischen Hunden und Katzen? Mir sind da streng geheime Dokumente zugespielt worden, die das wunderschön veranschaulichen. Ich habe es geschafft, an die Tagebücher eines Hundes und einer Katze zu kommen. Seht selbst. Zuerst ist meine Batterie alle. Ja. Der Hund. Ich liebe mein Herrchen, er ist einfach der Beste. 7 Uhr, Fresschen, mag ich am liebsten. 8 Uhr, Autofahren, mag ich am liebsten. 8.10 Uhr, Gassi gehen, mag ich am liebsten. 10.30 Uhr, Autofahren, mag ich am liebsten. 11.30 Uhr, Fresschen, mag ich am liebsten. 12 Uhr, Kinder, mag ich am liebsten. 13 Uhr, im Garten toben, mag ich am liebsten. 13.30 Uhr, Stöckchen holen, mag ich am liebsten. 16 Uhr, Fresschen, mag ich am liebsten. 23 Uhr, in Herrchens Bett schlafen, mag ich am liebsten. Was für ein Privileg, bei solch einem Menschen leben zu dürfen. Bei einer Katze sieht das ganz, ganz anders aus. Und diese Unterlagen, die sind dermaßen brisant, dass ich mich nicht getraut habe, die hier vorne zu veröffentlichen. Ich lese die nur einfach mal vor. Tag 982 meiner Gefangenschaft. Meine Wärter versuchen wieder, mich mit kleinen Objekten an Schnüren zu locken und zu reizen. Tag 984 meiner Gefangenschaft. Das Einzige, was mich am Leben hält, ist, von meiner Flucht zu träumen und die Genugtuung, Möbelstücke zu zerkratzen. Morgen werde ich vielleicht mal wieder eine Zimmerpflanze fressen. Tag 985 meiner Gefangenschaft. Heute habe ich Ihnen eine tote Maus gebracht und vor die Füße geworfen. Ich hatte gehofft, dass Ihnen Angst und Bange wird, wenn Sie sehen, wozu ich fähig bin. Sie haben mich nur gelobt und etwas von gut gemacht, kleiner Jäger, gesagt. Narren. Tag 987 meiner Gefangenschaft. Heute hätte ich es beinahe geschafft, einen meiner Peiniger zu erledigen. Er stolperte, als ich zwischen seinen Beinen hindurchgeschlichen bin. Morgen werde ich es noch einmal probieren, wenn er oben auf der Treppe steht. Tag 988 meiner Gefangenschaft. Der andere Gefangene ist ein Anfänger, unfassbar dumm und wahrscheinlich ein Spitzel. Er erhält Sonderrechte. Er darf regelmäßig nach draußen, kommt aber anscheinend gerne wieder zurück. Er ist offensichtlich nicht ganz bei Verstand. Er hechelt, sabbert und guckt vollkommen blöde. Versucht, sich bei den Peinigern einzuschleimen. Mit ihm scheine ich nicht rechnen zu können. Aber ich kann warten. Es ist nur eine Frage der Zeit. Wenn man das so hört, dann weiß man, warum der Hund der beste Freund des Menschen sein soll und nicht die Katze. Denn das ist ja so, dass der größte Unterschied zwischen den beiden Tierarten ist, dass Hunde Herrchen haben und Katzen Bedienstete. Ja? Und ihr könnt das mal selber ausprobieren. Ihr könnt mal einen Hund und eine Katze eigenhändig in einem Raum einsperren für 15 Minuten. Dann lasst ihr den Hund raus, er wird euch begrüßen und ihr seid der größte Held, der ihn aus dieser Gefangenschaft befreit hat. Die Katze wird euch 3 Tage mit Verachtung strafen, ja, weil ihr sie ja eingesperrt habt. Bei allem Spaß ist der Hintergrund, der wirklich war, ein Hund ist ein treuer Freund. Auf ihn kann man sich verlassen und es fasziniert mich, wie viele Geschichten es gibt, die von Hunden handeln, die für ihre Menschen in den Tod gegangen sind, die ihr eigenes Leben gegeben haben, um ihre Herrchen oder Frauchen zu retten. Und das bei Tieren, das finde ich faszinierend. Treu bis in den Tod. Das Märtyrertum, also für seinen Glauben zu sterben, das war in der frühen Kirche sehr verbreitet. Je nachdem, zu welcher Zeit oder an welchem Ort man Christ wurde, war es nicht nur ein Risiko, sondern eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass man seinen Glauben an Jesus mit seinem Leben bezahlen musste. Und diese Bereitschaft dieser Männer und Frauen war ein Grund dafür, warum die Kirche in den ersten Jahrhunderten so rasant gewachsen ist. Da sind Menschen für ihren Glauben in den Tod gegangen, ohne sich zu wehren, ohne ihren Peiniger zu hassen. Das hat andere Menschen stutzen lassen, weil wenn jemand sowas tut, dann muss doch da was dran sein. Und so zieht es sich durch die gesamte Kirchengeschichte und auch heute noch. Wir haben es eben gehört in der Einleitung mit den verfolgten Christen. Je nachdem, wo man auf der Welt sich befindet, ist der Glaube an Jesus lebensgefährlich. In unserer heutigen Predigt geht es um so einen Menschen, geht es um den ersten Menschen, der seinen Glauben mit seinem Leben bezahlt hat. Es geht um Stephanus. Und wir haben ja das Titel gerade, leidenschaftlich glauben, Menschen, die mich herausfordern. Und allein schon, wenn ich das sage, der erste Mensch, der seinen Glauben mit dem Leben bezahlt hat, dann kann mich das herausfordern, mehr als das. Das ist so das Größte, was man da, glaube ich, tun kann. Aber bei Stephanus ist es nicht alleine das, sondern auch die Art und Weise, was wir über ihn entdecken können, fordert mich heraus und macht ihm zu einem Vorbild für meinen Glauben. Und ich möchte heute mit euch entdecken, was das für uns heute sein kann. Über Stephanus als Person wissen wir nicht übermäßig viel. Er wird nur in 7 Versen der Apostelgeschichte erwähnt und eigentlich sind es nur 2 Geschichten, in denen er eine Rolle spielt. Die anderen Verse nehmen auf diese Geschichten Bezug. Stephanus war etwas, das nannte man hellenistischer Jude. Diese Gruppe von Juden wuchs zerstreut in aller Welt auf. Es ist so, in den Jahren 723 vor Christus kamen die Assyrer und haben das jüdische Nordreich platt gemacht. Kurz danach, 150 Jahre später, 587 vor Christus, kamen die Babylonier und haben das Südreich platt gemacht. Kleine Nebenbemerkung, Gott war so gnädig mit Theologiestudenten und hat die Feinde Israels in alphabetischer Reihenfolge geschickt. Ägypter, Assyrer, Babylonier, Chaldäer, Perser, Römer. Super, kann man sich merken. Auf jeden Fall zuerst die Assyrer, dann die Babylonier und die haben viele Leute umgebracht und viele Leute deportiert. Die haben die mit auf andere Völker verteilt und haben andere Völker in Israel neu angesiedelt. Ein Teil der Juden kam nach einer gewissen Zeit wieder zurück, hat die Stadtmauer wieder aufgebaut, hat den Tempel wieder aufgebaut und konnten ihren Glauben und ihr Leben wieder normal führen. Aber das war nur ein Teil. Der andere Teil blieb in der Verstreuung und die hatten ein Problem. Die hatten keinen Zugang zum Tempel. Die verloren mit der Zeit ihre Muttersprache. Ihre Kultur hat sich weiterentwickelt. Und so ging dieser Riss zwischen den Juden, die in Judäa gelebt haben, in Jerusalem, und denen, die irgendwo auf der Welt waren, immer weiter auseinander. Die haben sich irgendwann nicht mehr verstanden. In dem, wie sie reden, aber auch in dem, wie sie glauben. Und einige dieser hellenistischen Juden, so nennt man die, die verstreut waren, sind zur Zeit Jesu aus irgendwelchen Gründen wieder nach Palästinäa zurückgekehrt. Das Römische Reich hat es möglich gemacht. Und trotzdem gab es dann eben Auseinandersetzungen zwischen beiden Gruppen von Juden und das hat sich bis in die Urgemeinde der ersten Christen hineingezogen. Und zu dieser Gruppe der hellenistischen Juden, die zurück nach Palästina gekommen sind, gehört Stephanus. Über seine Kindheit wissen wir nichts, auch nicht über seinen Beruf oder seinen Werdegang. Es werden aber einige Charaktereigenschaften genannt, die uns ihn ein wenig vorstellen und die ich mir jetzt mal als erstes mit euch angucken möchte. Wenn man sich Apostelgeschichte 6 ansieht, dann kann man nur staunen, was für ein klasse Kerl Stephanus war. Und das nicht, weil der einfach von sich aus so war, sondern weil Gott ihn dazu gemacht hat. Ich lese euch den ersten Text für heute vor, Apostelgeschichte 6, die Verse 1 bis 8. Die Zahl der Jünger wuchs unaufhörlich. Allerdings wurde in dieser Zeit auch Klagen innerhalb der Gemeinde laut, und zwar von Seiten der Jünger, die aus griechischsprachigen Ländern stammten. Sie waren der Meinung, dass ihre Witwen bei der täglichen Versorgung mit Lebensmitteln benachteiligt wurden und beschwerten sich darüber bei den einheimischen Jüngern. Da beriefen die 12 eine Versammlung aller Jünger ein und erklärten, es ist nicht gut, wenn wir Apostel uns persönlich um den Dienst der Verteilung der Lebensmittel kümmern müssten und darüber die Verkündigung von Gottes Botschaft vernachlässigen würden. Seht euch daher, liebe Geschwister, in eurer Mitte nach 7 Männern um, die einen guten Ruf haben, mit dem Heiligen Geist erfüllt sind und von Gott Weisheit und Einsicht bekommen haben. Ihnen wollen wir diese Aufgabe übertragen. Wir selbst aber werden uns weiterhin ganz auf das Gebet und den Dienst der Verkündigung des Evangeliums konzentrieren. Dieser Vorschlag fand allgemeine Zustimmung und die Gemeinde wählte folgende 7 Männer aus: Stephanus, ein Mann mit festem Glauben und erfüllt vom Heiligen Geist, Philippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas und Nikolaus, ein Nichtjuden aus Antiochia, der zum Judentum übergetreten war. Man ließ sie vor die Apostel treten und die Apostel beteten für sie und legten ihnen die Hände auf. Die Botschaft Gottes breitete sich immer weiter aus und die Zahl der Jünger in Jerusalem stieg sprunghaft an. Auch zahlreiche Priester nahmen das Evangelium an und glaubten an Jesus. Von Gottes Gnade geleitet und mit seiner Kraft erfüllt, vollbrachte Stephanus unter der Bevölkerung große Wunder und außergewöhnliche Dinge. Wenn wir uns diesen Text anschauen, entdecken wir 4 Dinge, die Stephanus auszeichnen. 4 Dinge, die Gott in ihm hervorgebracht hat. 4 Dinge, die ihn zu einem Typen machen, den man nacheifern kann. Und ganz ehrlich, den man gerne in seiner eigenen Gemeinde hätte. Ich stelle euch diese 4 Sachen mal kurz vor. Das erste ist, dass Stephanus uns, wie die anderen Diakone auch, in Vers 3 als Mann mit einem guten Ruf vorgestellt wird. Und das finde ich ist ein spannendes Charaktermerkmal. Uns Christen wird ja ganz oft Heuchelei vorgeworfen, dass das, was wir reden, was wir angeblich glauben, was wir angeblich leben wollen, nicht mit dem übereinstimmt, was wir wirklich tun. Ich weiß nicht, wie oft ich das schon gehört habe, na, bei euch ist es doch kein Deut besser. Ihr redet immer von Vergebung und Liebe und so und ist doch kein Unterschied. Und da ist sicherlich was dran. Unsere Gemeindestrukturen, unsere Ethik, unsere Ansprüche, die können ein Klima schaffen, in dem der Einzelne nicht ehrlich sein kann, in dem Sünde versteckt werden muss, durch das ein Doppelleben gefördert wird. Das können sie. Das müssen sie aber nicht. Es scheint für einen Nachfolger Jesu echt wichtig zu sein, das zu leben, was er glaubt, einen guten Ruf zu haben. Und es bringt einen ganzen Rattenschwanz von Problemen mit sich. Wie schon gesagt, es kann Heuchelei fördern. Es kann dazu führen, dass man nicht mehr zu eigenen Fehlern und Versagen stehen kann, weil ich muss ja auf meinen guten Ruf achten. Und wenn die mitbekommen, wie ich wirklich ticke, dann verliere ich den guten Ruf, also verstelle ich mich. Also lüge ich. Also, ne? Und wenn ich das überhaupt nicht auf die Reihe kriege, na, bevor ich das schon wieder zugeben muss und geächtet werde in der Gemeinde, dann bleibe ich lieber weg. Dann gehe ich lieber gar nicht hin. Das ist alles richtig. Aber diese Gefahren sollten uns nicht davon abhalten, diesen guten Ruf trotzdem anzustreben. Hast du einen guten Ruf? Stimmt dein Leben, dein Reden mit dem überein, was du glaubst? Bist du in der Gemeinde, in deiner Familie, in deiner Nachbarschaft bekannt dafür, die Werte Jesu zu leben? Bist du die, mit der man einfach nicht lästern kann? Probieren Leute immer blöd zu tratschen über die Nachbarin und du machst einfach nicht mit? Macht gar keinen Spaß, dann lassen wir es halt. Bist du der, dem man alles anvertrauen kann, sei das Gegenstände, Geld, was auch immer, weil du so ehrlich bist, dass die Leute gar nicht auf die Idee kommen, dass du irgendwas veruntreuen könntest? Bist du diejenige, zu der man gehen kann, wenn es einem schlecht geht, weil du einfach immer ein offenes Ohr hast? Wie ist es um deinen Ruf bestellt? Das ist mir ganz wichtig, dass es nicht darum geht, dass wir nicht mehr zu unseren Fehlern stehen können. Diese Gemeinde hier muss ein Ort sein, wo wir unsere Masken abnehmen können, an dem wir Buße tun können, an dem wir Vergebung erfahren und nicht Verurteilung. Und eigentlich fällt ja genau das unter dem guten Ruf. Stellt euch das mal vor, wenn unsere Gemeinde den Ruf hat, boah, das sind die, ey, da kann man echt so sein, wie man ist. Hier muss man sich nicht verstellen. Ein Gedanke noch hier zum Abschluss. Es ist bestimmt nicht die beste Motivation, mir fallen viele bessere ein, aber die Sorge um meinen guten Ruf kann auch ein Antrieb sein, mich an die Gebote Jesu zu halten. Wenn die Leute um mich herum, wissen, dass ich Christ bin, dass ich ein Kind Gottes bin und es klar ist, dass es nicht zu Jesus passt, wenn ich mich an der Kerwa hemmungslos hersauf, wenn ich fremdknutsche, wenn ich mir das Maul zerreiße, Steuern hinterziehe, den Chef betrüge, dann sollte ich das lassen, um meines guten Rufes willen. Nur damit die nicht denken, na, was ist denn das für ein Chaot? Wie gesagt, mir fallen bessere Gründe ein, zum Beispiel, weil ich Jesus lieb habe oder weil ich weiß, dass Gottes Gebote gut für mich sind. Aber wenn das so ein kleines bisschen Zusatzantrieb ist, was denken denn die Leute über mich und ich dadurch Jesus ähnlicher werde, ist das auch nicht das Schlechteste. Das Zweite, was bei Stephanus hervorsticht, ist, dass er als erfüllt mit dem Heiligen Geist beschrieben wird. Eigentlich denkt man sich, na und? Ist doch logisch. Nach Pfingsten sollte eigentlich jeder Christ das Merkmal haben, vom Heiligen Geist erfüllt. Mit Pfingsten bekommt jeder Christ, jeder, der Jesus als seinen Herrn und Heiland anerkennt, den Heiligen Geist. Gott in uns. Das ist das Unterpfand Gottes in unserem Leben. In jedem Christen wohnt der Heilige Geist. Und damit logischerweise auch in Stephanus. Was ist denn daran bitte besonders? Aber wenn man sich das Neue Testament genauer anschaut, merkt man, dass es möglich ist, dem Heiligen Geist mehr Raum zu geben oder ihn zu dämpfen. Man kann sich richtig vollfüllen lassen, ihn aber auch klein halten. Und ein Kernmerkmal von Menschen, die leidenschaftlich glauben, ist es, sich mehr nach dem Heiligen Geist auszustrecken. Vielleicht erinnert ihr euch an das Bild des Lebenshauses, was ich vor ein paar Wochen hier im Gottesdienst hatte. Wenn du Jesus im Flur deines Lebens stehen lässt, ihn nirgendwo reinlässt, dann hast du den Heiligen Geist, gar keine Frage, weil Jesus drin ist. Aber du gibst ihm sehr wenig Raum. Wenn du aber alle Türen deines Lebens aufmachst und ihn überall reingucken lässt und überall wohnen lässt, dann nimmt er mehr Raum in deinem Leben ein. So, aber wie funktioniert das jetzt? Wie lasse ich denn den Heiligen Geist mehr Raum in meinem Leben einnehmen? Wie kann ich denn voll des Heiligen Geistes werden? Ein paar Ideen dazu. Ganz einfach, bitte Gott darum. Ganz einfach, sag, Herr, füll mich mit deinem Heiligen Geist. Aber bitte pass auf, was du da bittest. Gott könnte dein Gebet erhören. Und es ist nicht so, dass wenn mehr Heiliger Geist kommt, dass das dann zu einem angenehmeren Leben führt. Im Gegenteil. Der Heilige Geist ist ein ganz unbequemer Gast. Der fängt an zu renovieren, zu putzen, aufzuräumen, umzusortieren, alles auf den Kopf zu stellen. Aber es ist ein Weg, mehr Heiligen Geist in deinem Leben. Bitte Gott darum. Das Zweite, setz dich Gottes Wort aus, mit dem Ziel, dass er dich anspricht, deine Sünde aufdeckt und dich verändert. Du kannst die Bibel lesen, um eine Waffe gegen andere zu haben, um Bibelverse zu kennen und sie anderen um die Ohren zu hauen. Oder du liest die Bibel, weil du sagst, Jesus, veränder mich. Jesus, zeig mir, wo ich schief liege. Jesus, zeig mir, wohin ich gehen soll. Und das ist eine Möglichkeit, mehr Heiliger Geist in deinem Leben. Ein netter Grund, sich bei Gemeinde liest Bibel einzuklinken, wie ich finde. Und dann gibt es noch genau das Gegenteil. Paulus schreibt in 1. Thessalonicher 5, Vers 22, meidet das Böse in aller Gestalt. Wenn wir uns von den Dingen, die uns von Gott wegtreiben, die uns von ihm trennen, fernhalten, geben wir dem Geist Gottes mehr Raum in unserem Leben. Die drei Impulse sollen mal reichen. Stephanus war erfüllt mit dem Heiligen Geist und hat auch deshalb solche Dinge mit Jesus erlebt. Wollen wir das auch? In Vers 3 wird als weiteres Merkmal des Stephanus Weisheit und Einsicht von Gott genannt. Weisheit ist ja eigentlich was, das man mit einem gewissen Alter, einer gewissen Lebenserfahrung verbindet. Das ist auch im Alten Testament so, da wird das Alter oft mit Weisheit gleichgesetzt. Aber wir merken hier, das ist so nicht zulässig. Natürlich, es gibt viele Menschen, die werden im Alter weise. Die mit der Lebenserfahrung, mit der Glaubenserfahrung entwickelt sich Weisheit. Aber es gibt auch schon junge Menschen mit diesem Attribut. Und es gibt leider auch Alte, denen fehlt Weisheit. Völlig. Wenn wir uns Stephanus anschauen, merken wir, dass Weisheit und Einsicht von Gott dadurch kommt, dass man sich danach ausstreckt und nach dem Heiligen Geist. Und damit ist es auch logisch, dass Weisheit nichts mit Intelligenz zu tun hat, nichts mit einem IQ zu tun hat. Auch ein eher schlichter Mensch, der kann zutiefst weise sein und ganz viel Gotteserkenntnis haben. Wohingegen auch sehr intelligente Köpfe absolute Narren sein können. Vieles von dem, was ich über den Heiligen Geist gesagt habe, gilt jetzt auch hier, aber auf eine Sache möchte ich euch noch hinweisen. In Kolosser 2, Vers 3 heißt es, in Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis. Alle Schätze der Weisheit liegen in Christus verborgen. Wenn du weise werden willst, dann musst du Christus kennen. Wenn du an Weisheit zunehmen willst, musst du mehr über Jesus wissen. Darum konzentrieren wir uns auf ihn. Und darum musst du dich fragen, oder frage ich dich, wer ist Jesus für dich? Kennst du ihn? Wenn du weise werden willst, musst du diese Frage weiterklären für dich. Und ich erinnere gerne an letzte Woche an das Vorbild Thomas, der gesagt hat, mein Herr und mein Gott. Bleibt noch eine Sache, die von Stephanus berichtet wird, die beeindruckend ist. Wo er hinkam, geschahen große Wunder und außergewöhnliche Dinge, heißt es in Vers 8. Das hat nicht aufgehört mit der Zeit der Apostel. Das gibt es auch heute noch und das will ich erleben. Und wir erleben das auch. Wir haben manchmal nur unsere Gottesbrille nicht auf. Wir sehen Dinge, wir sehen Wunder Gottes und sind nicht in der Lage, sie als solche wahrzunehmen, obwohl sie passieren. Und das können wir lernen, die Dinge durch Gottes Brille zu sehen und sie so einzusortieren. Und gleichzeitig bleibt da diese Sehnsucht nach mehr. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wir haben jetzt 12 Kapitel Lukas gelesen bei Gemeinde liest Bibel. Und ich könnte so eine Liste aufstellen, wo ich staune, was da passiert ist. Ja, die Jünger werden ausgesendet und kommen hellauf begeistert zurück und sagen, boah, jetzt, wir haben Dämonen ausgetrieben, wir haben Kranke geheilt, wir haben verkündet, es sind Leute zum Glauben gekommen, die können es überhaupt nicht fassen, was da passiert alles. Und ich vergleiche es mit dem, was ich erlebe und denke mir, da ist Luft, da ist ganz viel Luft nach oben und ich sehne mich danach. Und ich will das jetzt nicht kleinreden, sondern ich will auf Gott schauen. Ich will glauben und mir Stephanus zum Vorbild nehmen, seinem Glauben nacheifern und darauf vertrauen, dass wir dann auch noch mehr von Gottes Handeln sehen werden, als wir jetzt schon tun. Was denkt ihr? Wenn man sich das so anguckt, dann denkt man sich doch schon, wow, so einen Stephanus, den würden wir in der Gemeinde nehmen, oder? Oder auch zwei, drei. Der würde uns gut tun. Wisst ihr, das Schöne ist, die Stephanusse, die laufen da draußen nicht rum. Die sitzen schon hier. Weil Stephanus ist keine Ausnahmeerscheinung. Stephanus ist jemand, so können wir auch werden. Nicht wenn wir uns anstrengen, sondern wenn wir uns nach dem ausstrecken. Ich glaube, dass es sich lohnt, diese Sachen haben zu wollen und mehr so zu werden wie Stephanus, weil das unsere Gemeinde ganz gut zu Gesicht stände. Unsere Leidenschaft für Gott neu zu entdecken. Bevor ich jetzt zum letzten Punkt meiner Predigt komme, muss ich ein kleines thematisches Zwischenspiel machen. Wir schaffen es uns nicht, uns im Rahmen dieser Predigt die Stephanus-Predigt genauer anzusehen. Das ist so der klassische Text dieses Mannes. Ich möchte nämlich mir den Fokus im letzten Punkt auf sein Verhalten vor seinem Tod richten. Darum fasse ich jetzt mal das zwischen dem Text, den ich gerade vorgelesen habe und seinem Tod in ein paar Sätzen ganz kurz zusammen. Ihr dürft die Rede natürlich gerne zu Hause nachlesen. Nochmal ein kleiner Werbeblock. Apostelgeschichte 7, da steht sie, ist am 21. November dran. Freut euch drauf. Stephanus, das würde jetzt wahrscheinlich die ältere Jugend so sagen, der geht voll ab mit Jesus. Wunder passieren, außergewöhnliche Dinge, Bekehrungen, es geht richtig rund. Wo Stephanus ist, da ist Leben. Das gefällt den Juden nicht. Vor allem der hellenistischen Gruppe nicht. Und dann passiert was, das wir aus den Evangelien von Jesus kennen. Die führenden Juden stören sich an seiner Vollmacht, die wollen den anklagen, kriegen ihn aber nicht zu fassen, weil er sich nichts hat zu Schulden kommen lassen. Also beauftragen sie falsche Zeugen, die mit Lügen gegen ihn vorgehen. Stephanus verteidigt sich mit einer brillanten Rede, die Zuhörer so aufregt, dass sie ihn umbringen. Die Parallelen zwischen Stephanus und seinem Herrn sind sicher nicht zufällig. Er geht den Weg Jesu bis in die letzte Konsequenz. Die Vorwürfe gegen Stephanus sind übrigens, er würde Mose schmähen und den Tempel leugnen. Das widerlegt Stephanus ganz eindrücklich. Wenn ihr mal eine kompakte Geschichte Israels unter den Aspekten der Bedeutung des mosaischen Gesetzes und der Wohnung Gottes bei den Menschen lesen wollt, müsst ihr nicht in die theologische Buchhandlung gehen, sondern Apostelgeschichte 7 lesen. Freut euch auf den 21.11. Also, Stephanus wirkt vollmächtig, wird zu Unrecht angeklagt, verteidigt sich geschickt und weise und bezahlt trotzdem mit dem Leben. Und das wie sein Leben zu Ende geht, ist mehr als eindrucksvoll. Mit welcher Haltung Stephanus stirbt, darum soll es jetzt zum Abschluss gehen. Und ich lese euch dazu nochmal die Verse vor, die das betrifft. Hier kommt Apostelgeschichte 7, 54 bis 60. Als Stephanus das sagte, packte seine Zuhörer ein unbändiger Zorn und ihre Gesichter verzerrten sich vor Wut. Stephanus aber, vom Heiligen Geist erfüllt, blickte jetzt unverwandt zum Himmel auf, denn er sah dort die Herrlichkeit Gottes und er sah Jesus, der an Gottes rechter Seite stand. »Ich sehe den Himmel offen stehen«, rief er, »ich sehe den Menschensohn, wie er an der rechten Seite Gottes steht.« Vor Empörung schrien die Ratsmitglieder laut auf und hielten sich die Ohren zu. Alle miteinander stürzten sie sich auf ihn und schleppten ihn vor die Stadt, um ihn zu steinigen. Die Zeugen, die gegen ihn aufgetreten waren und daher mit der Steinigung zu beginnen hatten, zogen ihre Oberkleider aus und legten sie zur Aufbewahrung bei einem jungen Mann nieder, der Saulus hieß. Während man ihn steinigte, betete Stephanus: »Jesus, treuer Herr«, sagte er, »nimm meinen Geist bei dir auf.« Er sank auf die Knie und rief mit lauter Stimme: »Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an.« Das waren seine letzten Worte, dann starb er. Ja, oh, ich habe es trotzdem gehört. Mit dem, wie er sich in seinem Tod verhält, beweist Stephanus eindrucksvoll, dass alles, was wir gerade über ihn gesagt haben, wirklich stimmt. Was ist ein Jünger Jesu? Wer ist Jesu Nachfolger? Derjenige, der sein Leben an Jesus angleicht. Das klingt jetzt kompliziert, heißt aber nichts anderes, als Jesus ähnlicher zu werden. Vielleicht erinnert ihr euch an eine der letzten Predigten, da war der Titel war festgeklebt. Ein Nachfolger Jesu ist an seinem Herrn festgeklebt. Er ahmt ihn nach, so zu werden wie Jesus. Das bedeutet es, leidenschaftlich zu glauben. Das bedeutet es, das ist es, was es heißt, im Glauben zu wachsen. Und zum Abschluss möchte ich es heute ein kleines bisschen anders machen, als ich es sonst mache. Ich lege jetzt nicht die Verse aus, die ihr eben gehört habt, sondern ich gucke mir in der Bibel mal andere Verse an, die zeigen, was Stephanus da alles beherzigt hat. Was er an Leben und Lehre Jesus alles in seinem Tod umgesetzt hat. Was passiert hier? Stephanus wird zu Unrecht getötet und die Steinigung ist nun wahrlich keine nette Art, umgebracht zu werden. Und in den Berichten findet sich kein Groll über seine Peiniger. Er ist ganz auf Jesus fokussiert. Er eifert ihm selbst bis im letzten Moment seines Lebens nach. Er ist einfach treu bis in den Tod. Manchmal schreibt der liebe Paulus Sachen, die ziemlich seltsam sind, die schwer zu verstehen sind. Zum Beispiel in Philipper 3, Vers 10. Da sagt Paulus über sich und Jesus: Ich möchte ihn erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tode gleichgestaltet werden. Bitte? Was heißt das jetzt? Stephanus zeigt uns das hier in Perfektion. Er wird Jesus gleichgestaltet. Bis in den Tod. Er leidet für Gott, ungerechtfertigterweise angeklagt, zu Unrecht verurteilt, von Sündern, die gegen ihn schuldig geworden sind, umgebracht. Er folgt Jesus in den Tod. Aber nicht nur das, auch wie er den Tod erträgt, wie er ihn annimmt, wie er darin treu bleibt, entspricht dem, was Jesus gelebt und gelehrt hat. In Matthäus 5, Vers 44 sagt Jesus: Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen. Und genau das tut Stephanus hier. Er folgt damit den Worten Jesu. Und Jesus selbst hat am Kreuz ja genau das vorgelebt. In Lukas 23, Vers 24 heißt es: Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Stephanus hat diese Worte gekannt. Seid euch da sicher. Und er handelt genau so, wie sein Herr es gefordert und vorgelebt hat. Das nenne ich Nachfolge vom Feinsten. Und dann passiert hier noch was für mich ganz Faszinierendes, was mir die Tiefe von Stephanus Christus Nachfolge noch deutlicher macht. In Johannes 20, Vers 23 wird berichtet, dass Jesus eine sehr, sehr krasse Forderung an seine Jünger stellt. Welchen ihr die Sünden erlasst, den sind sie erlassen. Und denen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Er überträgt seinen Jüngern die Verantwortung für die Sündenvergebung. Und Stephanus nutzt sie im Sinne Jesu. In Vers 60 heißt es: Er sank auf die Knie und rief mit lauter Stimme: Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Das waren seine letzten Worte. Dann starb er. Das muss man sich mal geben. Seine letzten Worte, seine letzten Gedanken gelten nicht ihm, seinen Lieben oder sonst irgendwas, sondern er vergibt den Menschen, die ihn töten. Er löst ihre Sünden. Er betet zu Gott für sie. Wie krass ist das denn? Vielleicht erinnert ihr euch an die Einleitung von letzter Woche. Da habe ich so meine verschiedenen Vorbilder mal vorgestellt und habe immer wieder den Satz gesagt: Wenn ich mal groß bin, dann will ich auch so Schlagzeug spielen können, laufen, irgendwas. Und den Satz möchte ich hier wieder sagen. Was für eine Liebe, was für eine Hingabe, was für eine Treue, bis in den Tod und darüber hinaus. Wenn ich mal groß bin, dann bleibt mir dieser Satz im Halse stecken. Kann ich das? Will ich das? Niemand kann sagen, ob er so handeln würde. Niemand weiß, wie er sich im Angesicht des Todes zu Jesus stellen würde. Ich kann nur hoffen. Und ich wünsche es mir so sehr, dass ich dann mal so leidenschaftlich an meinen Herrn glaube wie Stephanus, wenn es mal so weit kommen sollte. Und ich will alles dafür tun, so zu werden wie er. Leidenschaftlich für meinen Herrn und meinen Gott. Amen.